willkommen zum Couchgespräche-Podcast. Mein Name ist Petra Uleni, ich bin hier dein Podcast-Host und wenn ich gerade kein Couchgespräch führe, dann stehe ich Menschen in fordernden Situationen als Lebensbegleiterin zur Seite, schenke Orientierung, Perspektiven, Weite, aber vor allen Dingen ein beherztes Ja zu dem, was das Leben gerade parat hält. Du findest hier inspirierende Gäste, die ihr Leben direkt aus dem Herzen heraus gestalten und uns mitnehmen in ihr persönliches Herzwärts unterwegs sein. Ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Eintauchen, Lauschen und Hinspüren. Ich möchte dir heute gerne Verena Oberhollenzer vorstellen, die Anfang 2021 das Projekt Rimaneo gegründet hat, zusammen mit ihrem Kollegen Wolfgang Sandner, der Palliativmediziner und Logotherapeut ist. Die beiden haben, ja, ich sag mal so, durch das Beobachten der Pandemie und ihrer Auswüchse sich zur Aufgabe gemacht, Abschiedskultur und Trauerarbeit zu verändern, ja, ins Bewusstsein zu holen und Menschen durch ihre Trauer zu begleiten. Ergänzend dazu macht Verena wunderschöne Erinnerungskunst. Ja, lass uns gemeinsam ins Atelier zu Verena starten und ihrem Weg lauschen.
Ich sitze hier gerade schon, bevor es losgegangen ist, ganz beseelt im Atelier von Verena in Landshut. Verena, als wir beide jetzt hier rumgelaufen sind, habe ich das Bild bekommen. Du bist Kunsttherapeutin, Künstlerin, du bist Spiritual Care, ja. Im Hospiz begleitest du Menschen, du schaffst großartige und vor allen Dingen für mich sehr berührende Erinnerungsstücke, da gehen wir gleich drauf ein. Das ist wie eine ganz weite Baumkrone, finde ich, ganz viele Äste, die sich da nach oben strecken bei dir. Und dann würde ich gerne anfangen, wo sind deine Wurzeln, dass diese Baumkrone sich so in der Fülle entfaltet hat oder entfalten kann?
Ach, das ist ein schönes Bild, Petra. Vielen Dank auch für die Einladung. Der Baum, also die Wurzeln. Also ich bin schon sehr naturverbunden durch meine Herkunft. Ich komme aus Südtirol und die schöpferischen Wurzeln habe ich tatsächlich auch von meinen Ahnen mitbekommen. Also mein Großvater war Möbeltischler und Ornamentschnitzer. Der andere Großvater war ein Allrounder, der hat alles können, so wie mein Vater auch. Ein Onkel ist Bildhauer. Also dieses Schöpferische ist tatsächlich auch familiär verwurzelt. Und von der Landschaft her sicher auch, dass ich naturverbunden geblieben bin bis heute. Ja, und von daher finde ich das Bild mit dem Baum jetzt auch sehr schön. Berührt mich auch. Genau.
Das ist spannend. Du sagst gerade, wenn ich richtig aufmerksam war, es waren Männer, durch die Bank Männer, die in dieser Kunst aktiv waren.
Schöpferisch, ne? Ja, ja. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass früher traditionell eher Männer auch so Handwerksberufe ergriffen haben. Die Frauen waren eher zu Hause bei den vielen Kindern. Also gerade da, wo ich herkomme, aus dem Hochalpinen, gab es viele Großfamilien und die Männer waren schaffend und dass das heutzutage die Frauen genauso sein dürfen, kam mir entgegen.
Ja, bist du die erste weibliche Künstlerin in deiner Linie, oder?
Eine Cousine von mir hat auch in Richtung Kunstgeschichte dann studiert. Aber ansonsten bin ich tatsächlich die erste, ja, in der Familie.
Was würdest du sagen, wenn du sagst, du kommst aus dem Hochalpinen, aus Südtirol? Was ist so dieses Wertegefüge, das du mitbekommen hast?
Das Wertegefüge, also da hat mich zum Beispiel meine Großmutter geprägt, die sockenstrickende Großmutter. Wir haben vorher kurz darüber gesprochen. Die war meine Lehrmeisterin im Zufriedensein. Also Zufriedenheit. Sie hat einfach die Zufriedenheit gelebt. Sie war lange Jahre blind und konnte kaum noch gehen, aber sie saß auf ihrer Ofenbank und hat die Socken gestrickt und sich Mittagessen gekocht. Und die war immer, wenn man gefragt hat, wie geht's dir? Ja, ganz gut, ganz gut. Und war mit sich und dem, das sie machen konnte, zufrieden. Also Zufriedenheit ist ein ganz großer Wert für mich. Ein anderer Wert, da hat, also jetzt kommen die Frauen ins Spiel tatsächlich, da hat mich sicher meine Mutter geprägt, ist Dankbarkeit. Und für mich ist es, ich kann es oft ganz schwer aushalten, wenn ich Undankbarkeit erlebe. So, das widerstrebt mir selber. Genau. Ich denke, das sind so zwei große Werte. Ja.
Die ja tatsächlich für mich auch so eine Quelle für eigene Kreativität sind, beide. Also diese Zufriedenheit, dass du aus dir selbst heraus ja Frieden hast, der dann in was Neues fließen kann. Und natürlich auch die Dankbarkeit für das, was dich umgibt, dass du nutzen darfst, um daraus was zu kreieren. Ja.
Und zu sehen, was da ist.
Ja, genau.
Also das auch wahrzunehmen. Das,
genau, es erstmal wahrzunehmen und es dann größer nochmal zu machen oder in deine Form halt zu geben. Ja. Kann mich gar nicht ganz genau erinnern, was so mein Impuls war, dass ich gesagt habe, ich möchte unbedingt mit der Verena sprechen. Ja,
das würde mich auch interessieren.
Ich kann das tatsächlich nicht mehr genau greifen, weil ich ja dann angefangen habe, so ein bisschen aktiver auf deinen Spuren zu wandeln. Aber ich glaube, es war tatsächlich die Geschichte von deinem ersten Sohn, die mich zutiefst im Herzen berührt hat und vor allen Dingen dann, ja, ich möchte dir gerne die Stimme übergeben. Erzähl du uns von eurem ersten Sohn.
Vom Valentin.
Genau.
Ja, der wurde 2000 geboren, war eine sehr schwierige Schwangerschaft, vorher auch 3 Fehlgeburten und ich musste ab der 7. Woche liegen, also es war die ganze Zeit einfach schwierig und ein Hinzittern und Bibern und immer wieder Krankenhausaufenthalte. Und letztendlich musste er geholt werden, weil sich die Situation zugespitzt hat und war dann ein Notkaiserschnitt in der 26. Woche mit 740 Gramm, ein Zwerglein. Und ich konnte ihn tatsächlich erst am 3. Tag sehen. Das war im Grunde traumatisch für mich. Erstens dieser Notkaiserschnitt, dieses Ausgeliefertsein. Und dann das Kind nicht sehen dürfen, weil er in einer anderen Klinik war. Und letztendlich hat er 16 Tage gelebt, auch gekämpft. Also er war schon ein Zäher. Und die letzten 2 Nächte wurden wir geholt und uns wurde auch ziemlich am Anfang nahegelegt, dass wir uns Gedanken machen sollten, wie wir denn entscheiden würden, wenn es kritisch wird. Und da bin ich zutiefst dankbar, dass wir diesen Impuls bekommen haben, dass wir uns zu Hause hinsetzen konnten, mein Mann und ich, und uns wirklich überlegen konnten, was würden wir tun, also vorab. Und als es dann soweit war, in der 2. Nacht, da haben wir dann auch gesagt, es ist gut. Er darf gehen, es reicht. Also, weil für uns klar war, wir wollten ihn nicht um jeden Preis lebenserhaltend behandeln lassen. Und diese Entscheidung hat uns dann letztendlich ermöglicht, dass er in unseren Armen, abseits vom ganzen Krankenhausgeschehen, wir wurden in einen separaten Raum gebracht, in aller Ruhe und Stille, gehen konnte in unseren Armen. Und ja, das habe ich als Geschenk erlebt und ist es auch heute noch. Also, dass ich dabei sein durfte, ihn wirklich auf seinem letzten Weg auch begleiten durfte. Wenn wir anders entschieden hätten, wäre es vielleicht passiert und wir wären nicht dabei gewesen. Und so war das stimmig. Also wir haben ihn dann auch noch notgetauft und es war ein sehr intimer und zutiefst berührender Moment.
Und in dem Moment konnte dein Mann und du schon gut der Situation begegnen?
Ja, also ich habe dann tatsächlich gesagt, das, was wir jetzt erlebt haben, uns kann nichts mehr auseinanderbringen. Also es war wirklich, wir waren da auch eine Einheit, auch in den Entscheidungen. Also ich erlebe das ja immer wieder jetzt auch durch die Arbeit, dass Paare da so kämpfen. Der eine will gehen lassen und der andere hält fest. Und wo es einfach wirklich auch so ganz ungut wird. Und das Kind ist dazwischen und kann weder gehen noch bleiben. Und da war ich auch so froh, dass wir uns da so einig waren.
Ja, euch überhaupt auch begegnen konntet und der Situation begegnen konntet, dass man es nicht wegschiebt und vor Schock den Kopf im Sand steckt und alles verweigert.
Ja.
Ja, wow. Das war vor 23 Jahren.
Mhm. Genau.
Wie lebt Valentin heute in eurer Familie?
Also er war immer präsent. Wir haben ja ein Kindergrab dann auch gestaltet. Und wie dann der Zweitgeborene da war, übrigens eine völlig Bilderbuch, Schwangerschaft, Hausgeburt. Ich wollte auch nicht mehr ins Krankenhaus und wäre nur noch im Notfall dahin. Aber Geburt, habe ich gesagt, das mag ich in meinen vier Wänden haben und wir haben eine tolle Hausgeburtshebamme gehabt, die uns die drei Folgesöhne zu Hause begleitet hat. Ja. Und ja, und die Kinder sind mit diesem Grab eben auch groß geworden. Es ging um Grabpflege, wo wir dann gemeinsam hin sind. Und es gibt zu Hause einen Platz, wo eben das Bild oder die Erinnerungsstücke, die ich damals gemacht habe, nach dem Tod ihren Platz haben und es wurde am Geburtstag, am Todestag, am Namenstag eine Kerze angezündet und von daher war er immer präsent. Mhm. Und gerade für den Zweitgeborenen ganz speziell. Mhm. Da hatte ich erst vor ein, zwei Jahren ein tiefes Gespräch mit ihm, tief in der Nacht auch, wo er mir dann mitgeteilt hat, wie sehr er diesen großen Bruder vermisst. Mhm. Wir haben dann beide geheult, weil die anderen zwei haben ja einen großen Bruder durch ihn.
Ja, die sind an ihrer natürlichen Stelle,
genau.
Aber er nicht.
Er nicht.
Er und trotzdem lebt was anderes.
Da und genau, einen.
Ja, das wollte ich dich tatsächlich auch fragen, wie es mit der Geschwisterkonstellation sich zeigt, dass das Bewusstsein über Valentin da ist, aber trotzdem lebt dein Zweiter ja die Position des Erstgeborenen.
Ja. Und der hatten immer, also in der Grundschule mussten sie irgendwie so ein Säulendiagramm vom Alter der Familienmitglieder machen, zweite Klasse oder so. Und der hat dann den Valentin da mit eingebaut. Also der für den Zweitgeborenen war der immer da.
Ja.
Also ganz spannend.
Ja.
War für die Jüngeren dann weniger.
Ja. Wirklich spannend. Mhm. Ich finde das für ein Familiensystem wirklich unglaublich bedeutsam, dass der Platz auch besetzt ist im Bewusstsein.
Wie das wirkt dann
wie
auch.
Wie das anders wirkt, als wenn das manchmal ja auch verschwiegen ist.
Ja, gerade früher wurde ja nicht drüber geredet, oder? Kinder.
Ja, das hast du gerade schon angesprochen, die Erinnerungsstücke, die du dann angefertigt hast. Das ist ja heute auch eine große Säule deines Tuns. Mhm. Erzähl mal, wie sehen Erinnerungsstücke von so einem kleinen Leichtgewicht aus?
Also wir haben natürlich auch viele Fotos gemacht und Fußabdrücke auf Papier. Und ich habe aber dann auch dadurch, dass ich Bildhauerin bin und das Handwerkszeug hatte, wirklich am nächsten Tag nach dem Versterben einen Korb gepackt und bin mit meinem Mann nochmal ins Kinderkrankenhaus. Also wir durften ihn da aufbahren und 8 Tage lang durfte er da sein. Das hat eine lange Zeit, Schwellenzeit.
Schwellenzeit,
ja.
Schön.
Und wir sind dann hin und ich habe dann aus Gips, was anderes hatte ich jetzt nicht zur Verfügung, Hand-Fußabdrücke und sogar eine Totenmaske gemacht von ihm. Mhm. Und das war nicht leicht, gerade die Totenmaske, wenn man dieses Gesichtchen dann abdeckt. Irgendwie hat man dann auch das Gefühl, jetzt nehme ich ihm die Luft. Mhm. Und dann trotzdem waren diese Erinnerungsstücke danach die wertvollsten Anker über Jahre, mhm. dass ich was in die Hand nehmen konnte, begreifen konnte, mhm. anderen zeigen konnte, so sah er aus. Das haben ihn ja viele nicht gesehen oder erlebt. Mhm. Und auch die Größenverhältnisse, das wird man vergessen. Und für die Brüder war es dann auch, diese kleinen Händchen und Füßchen, auch immer wieder faszinierend, wie winzig der war. Mhm. Und ich habe dann tatsächlich auch einen lebensgroßen, also war 29 Zentimeter lang, also einen lebensgroßen, wie ich im Inkubator gesehen habe, erlebt habe, wie er da lag, modelliert auch nochmal, also wie ich halt auch diese Figuren da im Hintergrund modelliert habe. Und diese Tonfigur war dann in so einem Körbchen und aber nicht offen. Also die habe ich dann schon in einem Schrank irgendwie mhm. aufbewahrt. Und irgendwann, Jahre später, also das ist auch, wie sich Trauer so verändern kann, aber wie wichtig diese Stücke dann trotzdem sind oder für mich waren, Jahre später hatte ich das Gefühl, der Platz stimmt nicht mehr für diese kleine Figur. Mhm. Und dann haben wir, da waren die drei Kinder schon auf der Welt, im Garten unterm Marillenbaum, also das war Valentins Baum auch, nochmal ein Grab ausgehoben mhm. und haben gemeinsam diese Tonskulptur beerdigt. Die Kinder haben dann Blümchen rein und haben das verziert und alles. Und das war dann auch so ein inniger Moment, weil die ja bei der Bestattung noch gar nicht dabei waren. Mhm. Dass wir da dann nochmal eine Nachbestattung hatten mhm. für die Brüder.
Und das Ganze wirklich auch für sie den Kreis schließt.
Mhm. Ja. Ja.
Diese Erinnerungsstücke, das ist heute was, was du tatsächlich auch vielen Eltern von Sternenkindern anbietest. Magst du uns das mal beschreiben, wie du da vorgehst?
Also ich mache die vorwiegend aus Porzellan. Das ist so eine Besonderheit.
Weil? Was sind die Qualitäten von Porzellan?
Es ist von der Haptik her warm, leicht. Also es hat was Leichtes. Es gibt ja so Fingerabdruckschmuck in metallischer Form, gibt es ja schon lang. Das ist keine Erfindung von mir. Aber das Porzellan hat diese warme Haptik. Und was ich auch mag, tatsächlich so ist, dass es zerbrechlich ist. Es hat was Fragiles und dadurch kriegt es auch noch mal eine andere Wertigkeit. Mhm. Ich muss achtsam damit umgehen. Mhm. Und wenn dann mal was passieren sollte, das ist dann noch mal ein Vorteil, oder wo ich wirklich auch meine Kunden und Kundinnen animiere, tragt die Sachen, nehmt sie, nicht aus Angst, nicht tragen, weil das Negativ bleibt erhalten. Mhm. Also es kann da jederzeit noch mal was nachgemacht werden. Es mhm. ist nicht dauerhaft verloren. Mhm. Und ich nehme eben da von Sternenkindern oder auch Erwachsenen, Lieblingsmenschen, es sind nicht nur Verstorbene, Abdrücke von entweder Finger, Handabdrücke, also von der Handfläche, einen Abdruck, wo ich dann die Lebenslinie oder Herzlinie integriere zu einem tragbaren Schmuckstück oder kleine Raumobjekte aus diesen Handtellern mache, die man dann wieder in die Hand nehmen kann und mhm. spüren kann, Kontakt halten kann. Oder Fußabdrücke von Kindern eben auch.
Also da bekommst du einen Abdruck, einen gestempelten?
Nein, ich brauche tatsächlich ein 3D-Negativ. Mhm. Das stelle ich dann, oder das Material kann ich zuschicken. Okay. Also ich arbeite deutschlandweit mhm. und drüber hinaus inzwischen. Und ich schicke diese zwei Komponentenknete zu. Mhm. Oder wenn es schnell gehen muss, also gestern hatte ich auch einen Fall, einen Anruf, ein Kind ganz plötzlich verstorben und die Physiotherapeutin von dem hat sich gekümmert und die habe ich dann zum nächsten Zahnarzt geschickt, weil die Zahnärzte, das ist im Grunde aus dem zahnmedizinischen Bereich.
Super.
Diese Masse und die hat da tatsächlich dann bei ihrem Zahnarzt die Masse geholt,
ja,
und konnte dann agieren.
Wenn man den Podcast über Instagram wahrnimmt, dann gibt es immer so ein kleines Trailerchen und da stellen wir dann mal ein paar deiner Stücke vor, dass das auch verbildlicht wird, weil ich das wirklich auch ganz berührend und wunderschön finde, welche Möglichkeiten du da hast. Also das, finde ich, darf auch sichtbar werden. Gell? Da ist das Medium Ohr fast eine Dimension zu wenig.
Gerne.
Das heißt, du bist auf der einen Seite als Künstlerin ausgebildet mit unglaublich vielen Gaben und auf der anderen Seite hat dich das Leben aber, ich sage jetzt mal, vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar, beschenkt mit Erfahrungen und jetzt verknüpfst du das.
Mhm.
Wo findet es überall Ausdruck?
Ja, schon auch in meiner Bildhauerei. Also ich habe mein Tun auch immer als heilsam erlebt.
Mhm.
Und habe immer wieder, also nicht nur den Tod von Valentin, da habe ich dann auch ein Jahr Auszeit genommen, hatte die Möglichkeit zum Glück und habe das künstlerisch aufgearbeitet. Und das war ja auch mein Impuls, dass ich dann auch noch Kunsttherapie studiere, weil ich gemerkt habe, wie heilsam das kreative Schaffen an sich ist.
Mhm.
Egal, was dabei rauskommt, letztendlich.
Total.
Der Prozess ist wichtig.
Genau, genau.
Ja, und in meiner Kunst, in der Bildhauerei, habe ich mich schon lange mit Werden, Vergehen, Transformation beschäftigt. Und ich denke auch, dass, oder ich bin, habe es ja erlebt, dass jede Krise auch Transformation in sich trägt.
Mhm.
Also ich hatte auch eine Reihe Phönix-Skulpturen, also ich habe das auch bildhauerisch aufgearbeitet. Also dieses aus der Asche vom Boden wieder sich hocharbeiten und dann aber mit einem neuen Federkleid oder Glanz dazustehen.
Ja, im Rahmen unserer großen Pandemie hat sich ja einiges an Schwerpunkten verlagert. Die Kunst ist in den Hintergrund geraten und gleichzeitig ist aber dieses Thema Werden und Vergehen viel stärker in den Fokus getreten. Ja, auch bei dir im Leben. Ja? Du hast das dann tatsächlich auch ganz konkret gegriffen.
Ja, ja. Also da war tatsächlich auch diese Zeit, diese besondere Zeit, sage ich jetzt mal, 2020 bis 2022, für mich ein Umdenken, das da stattfinden hat müssen, weil die Kunst als nicht systemrelevant eingestuft wurde, ich meinen Job verloren habe und da stand und nicht wusste, wie es weitergeht. Und gleichzeitig fand ich es selber traumatisch und grausam, wie mit dem Tod umgegangen wurde, dass Menschen ihre Liebsten nicht mehr sehen durften, nicht verabschieden durften, keine Feier stattfinden durfte. Das fand ich entsetzlich. Und ich bin dann ins Nachdenken gekommen und wollte dann tatsächlich mit der Kunsttherapie Trauerbegleitung anbieten. Das war der Ursprung so von Rimaneo. Und habe das einem Freund, der Palliativmediziner ist, erzählt. Und der hat dann gesagt, das findet er super, er wird gleich mitmachen. Und so haben wir das zusammen gegründet. Das Gleis Erinnerungskunst war dann eigentlich nur so ein als Nebengleis gedacht, tatsächlich. Dass ich das ja auch anbieten kann.
Ja.
Dass ich dann damit so durchstarte, hätte ich nicht geahnt, was da für ein Bedarf auch da ist, obwohl ich es ja selber erlebt habe. Aber dass das dann so gut aufgenommen wird, das war mir nicht bewusst oder hätte ich mir nicht vorstellen können. Und jetzt ist eben die Trauerbegleitung, dieses Gleis eher so ein bisschen verkümmert und ich mache wirklich ganz viel mit der Erinnerungskunst und begleite da im Grunde ja die Menschen auch. Also ich telefoniere oft mit den Zugehörigen. Das sind dann mitunter auch lange Gespräche, intensive Telefonate, wo ich einfach zuhöre, mir erzählen lasse, um wen es da geht.
Ja.
Und dann ein Gespür kriege, was kann ich da anbieten, was brauchen die?
Genau, was stützt, gell?
Ja. Und von daher ist es mir auch immer wichtig, also auch wenn ich eine E-Mail bekomme, ich telefoniere eigentlich am liebsten mit den Menschen.
Ja.
Weil ich da am ehesten ein Gefühl dafür kriege.
Ja. Also auch hier wieder, da ist Wasser auf deinem Baum geflossen, so total stark, hat es geregnet und gab Wachstum, aber dann doch in so eine andere Richtung.
Ja, genau.
Äste ausstrecken und bist mitgegangen einfach.
Ja.
Bist mitgewachsen mit dem, was gebraucht wird oder gefragt ist.
Ja, ja, der eine Zweig ist zwar noch da und ist auch versorgt mit Nährstoffen, aber der andere kriegt mehr Licht, glaube ich,
ja,
dass der dann sich besser entfalten kann.
Für mich bist du wirklich so ein Beispiel, dass wir auf unserem Lebensweg laufen und wir sammeln Dinge in unser Körbchen. Das sind Ausbildungen, das sind ja Erfahrungen, das ist aus den unterschiedlichsten Lebensrichtungen. Plötzlich erkennt man, das formt sich zu einer Einheit und zu so einer einzigartigen Einheit. Und da finde ich, das verkörperst du wunderschön, dass du all das, was dir da gegeben wurde, ja, verknüpfst und lässt es zusammenwachsen und dadurch entsteht so was ganz, ganz einzigartig Schönes. Also eine schöne Lebensinspiration, die du da bietest. Dass das alles einen Wert hat.
Mhm.
Alles. Auch wenn man es momentan noch nicht erkennen kann, wohin das führen wird.
Ja.
Aber dieses Vertrauen zu haben, auch diese Zufriedenheit zu haben und diese Dankbarkeit wieder zu haben, das zu nehmen, was man hat oder mit dem zu gehen, was man gerade hat, mit dem im Frieden zu sein, was gerade ist, in dem tiefen Vertrauen, dass es sich entwickeln wird und so entfalten wird und so verästeln wird, wie es dann für dich einfach auch gut ist, gell?
Ja.
Oder wofür du auch hier bist.
Ja,
total schön.
Liebe Verena, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Lass uns vorstellen, jemand hört den Podcast, jemand, der sehr einflussreich ist, vielleicht auch über finanzielle Mittel verfügt und sagt, ja, ich finde es toll, was die Verena macht. Ich möchte gerne dieses Bewusstsein in unserer Gesellschaft für Abschiedskultur stärken. Ich möchte es unterstützen. Verena, bitte mach ein Kunstwerk. Was würdest du erstellen und mit welcher Botschaft würdest du dieses Kunstwerk gerne raus in die Welt geben, damit das einfach noch viel präsenter wird?
Oh, das ist eine schwierige Frage, weil meine Arbeiten eigentlich immer wachsen im Tun. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich würde dann das und das machen. Das ist immer ein Prozess, dem ursprünglich eine Idee zugrunde liegt, das ja, aber es wächst dann im Tun und verändert sich auch. Also es ist wandelbar. Und bis dann zum Schluss das fertige Kunstwerk dasteht, liegt, hängt oder wie auch immer, das hängt auch von den äußeren Faktoren ab, also vom Umfeld, wo soll es hin? Ich beziehe das Umfeld gern mit ein. Und natürlich wäre es schön als Künstlerin, das ist ja irgendwie so der Wunsch immer, da ist Geld da, ich muss nicht für lau irgendwie was produzieren, wie ich es oft genug gemacht habe. Aber ich kann die Frage jetzt konkret gar nicht beantworten. Es würde auf jeden Fall was sein, das mich zu dem Zeitpunkt bewegt, beschäftigt.
Was könnte die Botschaft sein, vielleicht bewegt heute, um ja, das als Samenkorn zu nehmen, um es dann in dir wachsen zu lassen?
Heute konkret würde ich vielleicht unter dem Thema schaut hin, etwas gestalten wollen. Also achtsam sein, nicht wegsehen,
Also es ist momentan beschäftigt mich tatsächlich auch die politische Lage, die innerdeutsche politische Lage, die Weltlage. Und ich denke, mich würde in die Richtung was bewegen und ich bewegen wollen.
Schaut hin, lasst euch auch davon berühren
Ja.
und was daraus ins Handeln ableiten. Ja, ich bin gespannt. Wir geben das jetzt einfach mal so raus, Verena, und dann
Und ich
schauen wir mal.
brüte mal.
Du brütest mal, genau. Vielleicht bist du dann schon vorbereitet, wenn
Ja.
dieser Mensch an dich herantritt.
Ja, wäre schön.
Ja, wäre schön. Ja, du sagst, das äußere Umfeld würdest du auch immer mit einbeziehen. Was gibt es da für einen Wunschort, wo du gerne eine Kunst von dir sehen würdest? Hast du da Träume?
Ja, ich habe tatsächlich immer wieder mal geliebäugelt. Ich habe in meinen Ahrntaler Bergen einen Lieblingsort. Das ist ein Hochmoor mit so einem mäandernden Fluss oder Bach, ist es kein Fluss. Und da hätte ich echt gerne mal was von mir stehen, das auch eventuell sich in der Natur einfügt und nicht als Fremdkörper dasteht, sondern sich da irgendwie einschmiegt, aber trotzdem da stehen bleiben kann, bis es verwittert und zerfällt von mir aus auch.
Ja, wieder
Die
gehe
Transformation,
ich. Die
ja.
Transformation, schön.
Ja.
Oh, ich danke dir. Ich danke dir, liebe
Ich
Verena.
danke dir, Petra. Es war ein total schönes Gespräch
Ja,
und freue
und
mich sehr über deine Einladung.
ja.
Also, ich könnte jetzt hier mit dir 2 bis 7 Stunden sprechen, weil es wirklich viele Themen gibt. Aber ja, vielleicht komme ich einfach noch mal irgendwann und wir sprechen dann nur über einen Teil aus deinem Leben. Auf alle Fälle sage ich ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank für die
Ich bedanke
Begegnung
mich bei
und wie
dir.
gesagt für die Lebensinspiration, die du da mit einer ganz großen, ja, mit so einem ganz großen Licht eben verkörperst.
Vielen Dank, liebe Petra.
Ich danke dir. Ja, dir kann ich vielleicht ans Herz legen, nochmal auf den sozialen Medien bei Verena ein bisschen zu stöbern. Ich verlinke das alles und ja, vielleicht nehmen wir alle einfach diese tiefe Portion Vertrauen mit, dass das Leben uns schon an die Orte führt, die wir brauchen, mit all den Erfahrungen, die es halt dann dabei hat. Hab's ganz fein und fühl dich ganz warm umarmt von mir. Herzlichst, deine Petra.